Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Das Wort Gottes für diese Predigt heute ist gleichzeitig auch die Epistel für diesen Sonntag aus dem Römerbrief Kapitel 8. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde, ein Schlüsselwort haben wir in unserem Predigttext, das Wort Geist. Es prägt diesen ganzen Text. Und dieses Wort Geist benutzen wir heute aber in unserem Alltag, ich würde sagen, so gut wie nicht. Aber wenn, dann wird es in unserer heutigen Sprache unterschiedlich gebraucht, das Wort Geist. Ganz aktuell, olympischer Geist. So sollten die Spiele in Paris vor ein paar Wochen bestimmt sein. Und das hieß, eine Überzeugung und eine Haltung, die Hinterhältigkeit und Doping verbietet. Oder das Wort Geist kommt in irgendwelchen Zusammenhängen mit den zweiten Substantiven zusammen. Geisteswissenschaften. Geisteswissenschaften sind im Gegensatz zu Naturwissenschaften weniger sachbezogen und rücken das humanistische Wissen in einen gewissen Vordergrund. Und in dem Wort Geisteswissenschaften wird gesagt, dass es neben Fakten und Zahlen, neben dem Wägbaren und Messbaren, also eine Wissenschaft geben muss, die eben auch auf die Uni gehört. Und dann benutzen wir, wenn wir es benutzen, das Wort Geister noch im Zusammenhang mit Filmen. Harry Potter. Bei Harry Potter ist das Wort Geist ein unerlässliches Requisit. Ein Geist ist da ein überirdisches Wesen, das als Gespenst erscheint und auf den Gang der Dinge Einfluss nimmt. Was aber nun ist Geist oder die Kraft des Geistes in unserem Predigttext, Römer 8? Und bevor ich eine Antwort auf diese Frage überhaupt erst suche und mich der eigentlichen Auslegung zuwende, da möchte ich noch ein kleines Vorwort vorwegschicken. Im Römerbrief, ebenso wie im zeitlich vorausgehenden Galaterbrief, erhält das Leben im Geist oder der Wandel im Geist eine herausragende Stellung. Wandelt im Geist und ihr werdet das Begehren des Fleisches nicht erfüllen, so heißt es im Galaterbrief. Und heute in unserem Predigttext, da hören wir, tötet in der Kraft des Geistes die Taten des Leibes, so werdet ihr leben. Entschuldigung, das war auch aus dem Galaterbrief. Sie haben gut aufgepasst. Was für den frommen Juden das Leben im Gesetz ist, das ist nach St. Paulus für den Christen das Leben im Geist. Und wie der gläubige Israelit Lust hat zum Gesetz des Herrn und redet über die Tora des Herrn Tag und Nacht, So lebt und wandelt der Christ nunmehr im Geist des Herrn Tag und Nacht. Im Geist des Herrn. Und an die Stelle des Lebens im Gesetz, da tritt bei Paulus dann das Leben im Geist. Theologisch ausgedrückt, der Unterschied zwischen Judentum und Christentum ist nicht Gesetz oder Evangelium. Der Unterschied ist Leben im Gesetz und Leben im Geist. Der heutige Predigttext führt uns auch hinein in das Zentrum der christlichen Lehre des Völkerapostels. Wenden wir uns nun der Auslegung zu und fragen wir, was ist denn nun Leben im Geist? Was ist Leben im Fleisch? Beginnen wir mit dem Letzten. Was ist Leben nach dem Fleisch? Leben nach dem Fleisch ist, um es markant herauszugreifen, zum Beispiel Alkoholmissbrauch, Essenskonsum jenseits der ökologischen Zulässigkeit oder gar eine Sexualität, die, wie in manchen Medien vorgeführt, eben alles scheinbar bestimmt und beherrscht. Ja, ihr Lieben, ist denn das ein Aufruf zu einem enthaltsamen Leben? Paulus geht noch darüber hinaus und er ruft uns auf, tötet in der Kraft des Geistes die Taten des Leibes, so werdet ihr leben. Und das heißt, der Christ hat nicht allein den überbordenden Neigungen seines Fleisches zu widerstehen. Das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere, die etwas schwierigere Seite ist, dass das alles mit seinem Leib zusammenhängt. Was ist der Mensch, der da als Leib gedacht wird? Hier ist offenbar der Mensch in seiner umfassenden Körperlichkeit gemeint. Gemeint sind seine Strebungen und Triebe, die in ihm wohnen. Und der Mensch als Leib strebt nach Herrschaft um der Herrschaft willen. Und er kann gar nicht anders, denn sein Leib suggeriert ihm, dass er nur als Sieger überleben kann. Und der Mensch als Leib ist erfüllt von einem unablässigen Streben nach Sicherheit, sodass er eigentlich ohne irgendwelche Sorgen gar nicht leben kann. Und am meisten ist der Mensch aber unablässig getrieben vom Streben nach Ruhm. Und der Mensch als Leib ist zudem abhängig von allen Einflüssen und von allen Worten und von allen Handlungen, die auf ihn einmal in seiner Kindheit einwirkten. Hat er beispielsweise eine übermäßig ängstliche Mutter, so wird, ob er will oder nicht, diese Angst vor Krankheit und Tod weiter in ihm leben und das Leben auch bestimmen. Der Mensch als Leib gedacht lebt, wenn er denn einen autoritären, selbstherrlichen Vater hatte, ein Leben dann in Unterwürfigkeit. Er schätzt und er braucht einfach Autoritäten, denen er folgen kann. Tötet in der Kraft des Geistes die Taten des Leibes. Es geht hier nicht, berücksichtigt man das gesamte Schrifttum des Paulus, es geht nicht um Leibfeindlichkeit. Es geht auch nicht um eine Geringschätzung unserer körperlichen Neigungen, die uns Gott der Schöpfer mitgegeben hat. Es geht, sehr verkürzt gesagt, darum, der Apostel will uns nicht die Freude an einer guten Flasche Wein, den Genuss einer festlichen Mahlzeit oder das Glück in der Sexualität nehmen bzw. in Verruf bringen. St. Paulus hat mit Fleisch und Leib, die es zu überwinden gilt, vielmehr alles im Auge, was unsere vom Ursprung her gedacht gute Natur schädigen könnte oder gar zerstört. Die meisten Menschen haben ein sehr genaues Wissen von sich. Sie haben ein sehr genaues Wissen, was Abwege und was eine schiefe Bahn für sie bedeuten. Was ist nun demgegenüber ein Leben im Geist? Geist ist hier mehr als Überzeugung und Ansicht oder etwas, das jenseits von Zahlen und Fakten liegt. Unberechenbar ist der Geist ganz und gar nicht. Geist ist für Paulus eine Erscheinungsform Gottes. Wie von der Sonne das Licht ausgeht, so geht der Geist von Gott aus. Er ist überall. Und wenn ich in den Bereich Gottes hineintrete, dann erwerbe ich eine Energie, dann bekomme ich eine Fähigkeit, eine Kraft, die ich ohne diesen Eintritt in den göttlichen Geistraum nie erlangen würde. Lebt ein Mensch im Geist Gottes, so gewinnt Gott eine solche Bedeutung und Wertschätzung, dass dieser, sein Gott, an die vorderste Stelle seines Denkens und Fühlens tritt. Dann kommen so Gedankensplitter, ich bin jetzt bei Gott und ich will nicht weg von Gott und ich öffne mich ganz für Gott. Solche Gedanken und Satzsplitter bestimmen dann einen Menschen. Und dieser Mensch betet um die Gegenwart des Geistes in seinem Leben wie einen Raum, den er betreten kann. Dieses Leben im Geist, dieser Eintritt in die Spiritualität, die von Gott kommt, ist nicht einfach zu haben, so wie man sich's vielleicht bei einer Yoga-Übung oder bei autogenem Training selbst beeinflussen kann. Das wird von St. Paulus mit den Worten herausgestellt, dass ein Eintritt in den göttlichen geistigen Raum über den Weg der Gemeinschaft mit Christus erfolgt. Er schreibt, sind wir aber Kinder Gottes, so sind wir es nur, wenn wir mit Christus leiden. Ohne Selbsthingabe, ohne eine bewusste Selbstaufgabe, ohne die Teilnahme am gekreuzigten Christus, kommt ein Mensch nicht zu der Kraft des Geistes. Lebt ein Mensch im Geist, dann lebt er mit dem Gekreuzigten. Und dann kreuzigt er sich dadurch mit und er kreuzigt auch seine Neigungen. Tötet in der Kraft des Geistes die Werke des Leibes. Oder eben auch im Galaterbrief, wandelt im Geist und ihr werdet das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Und diese Worte sind wie eine Selbstverständlichkeit da, niedergeschrieben und für uns nachzulesen. Es klingt auch nicht von ferne an, dass es eventuell anders ginge. Dass ein Christ sowas nicht realisieren kann und ganz und gar nicht über sich oder über seinem Fleisch steht, das kommt überhaupt nicht in den Blick. Es gibt nur Sieger, es gibt nur Goldmedaillen, es gibt keine 4. bis 93. Plätze. Zwei Anmerkungen will ich noch machen. Erstens, ich denke, der Apostel beschreibt mit diesen Worten das Ziel, auf das ein Christ immer von Neuem zustrebt. Es ist nicht das, was ist, sondern es ist das, was erstrebt wird. Es ist die Zukunft, zu der hin sich der Christ aufmacht, nicht einfach nur das Hier und Jetzt. Die Gegenwart ist oft genug vom Sieg des Fleisches geprägt. Aber wir sind eben auch gar keine Glaubensgiganten, ganz gewiss nicht. Und das ändert nichts daran, immer und immer wieder von Neuem das Ziel zu suchen und das Ziel zu erstreben. Zweite Anmerkung. Es ist auf jeden Fall die bessere Pädagogik, voll Zuversicht zu glauben, dass ich das kann, dass ich das schaffe. Und wenn ich sage, ich schaffe das ohnehin nicht, dann wird es auch nicht gehen. Und versuche ich mir aber den Optimismus von St. Paulus zu eigen zu machen, dann wird es wenigstens hier und dort gelingen. Der Apostel appelliert an uns, seinen Optimismus in Blick auf das, was wir leisten können, auch zu teilen. Der Blick auf die Niederlagen alleine hilft nicht weiter. Und dann ist wichtig zum Verständnis unseres Predigtwortes letztendlich die Passage, wonach in einem Leben im Geist die Worte Abba, lieber Vater, gerufen werden. Und diese Worte erinnern daran, dass in der Urgemeinde die Getauften nach der heiligen Taufe vor der Gemeinde ausriefen, Abba, lieber Vater. Das war ihr Glaubensbekenntnis. Und dieses kurze Glaubensbekenntnis hieß und bedeutete, ich habe nun einen Vater im Himmel und das bekenne ich laut vor euch als Gemeinde. Und ich bekenne, dass ich unverrückbar einen Vater habe, einen Vater, so wie wir es eben gesungen haben, der meine Schuld vergibt, wenn ich immer wieder auch mich in Schuld verstricke. Aber, lieber Vater, oder eigentlich noch besser übersetzt, Väterchen, oder nehmen wir ruhig die Kindersprache, Papa. Ich stamme aus Hessen, da hieß es Baba, ei Baba. Und weil das eben so ist, will ich immer wieder von Neuem beginnen, den Weg dieses Abbas, dieses Vaters zu gehen. Und ich versuche, das eben Gesagte noch für uns alle in einem Bild zusammenzufassen. Weil es Wind und Wasser gibt, da kann ein Mensch ruhig auch ein Segelboot besteigen. Und nur der Wind ist es, der das Vorwärtskommen des Bootes ermöglicht. Ohne den Wind wird der Segler nie den Hafen erreichen, der für ihn bestimmt ist. Und der Wind, von dem alles abhängt, der ist Gabe und Geschenk. Aber das Segeln selbst, das Segeln ist allerhärteste Arbeit. Und diese Arbeit beginnt damit, dorthin mit dem Segelschiff und mit seiner Last zu rudern, wo der Wind eben steht. Und ist diese Position erst einmal erreicht, dann muss der Segler alles geben, um im Wind und nicht im Windschatten zu bleiben. Liebe Gemeinde, kann ich sowas? Schaffe ich sowas? Es gibt keinen Segler, der nicht Missgeschicke erleidet und immer wieder nahe am Kentern ist. Und viele Tage sind Zeiten der Niederlagen. Und der Segler sollte sich gegen die Bilder der Niederlagen dann erinnern, dass der Atem Gottes, der sein Boot treibt und führt, dass der Atem des barmherzigen Vaters, des Abba, ist. Und dieser will eben nicht, dass der Segler in den Abgrund hineinfährt. Er will, dass er den Hafen, in dem Abba wartet, auch erreicht. Möge es zu unserem Guten sein, wenn wir uns dem Geist Gottes hingeben, so wie der Segler dem Wind. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen.